Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Game Over. Wir nehmen diese Folge hier am 10. März auf. Jonas ist mit am Start und direkt die erste Frage an Jonas. 10. März, was hat das zu bedeuten? Warum ist das ein besonderer Tag? Weißt du's?
Also jetzt hast du mich erwischt. Das ist der Tag nach dem Weltfrauentag, also es ist der Post-Weltfrauentag. Der
Weltfrauentag war Freitag, glaube ich.
So, dann ist es also der Tag danach.
Der übernächste Tag.
Ja, ist
Weltmännertag.
So. Wir feiern einfach immer noch Weltfrauentag. Nee, genau das Gegenteil, Mann.
Nee, es ist, ich sag's nochmal, der 10. März. Leute, jetzt müsst ihr drauf kommen. Nee, also so. MAR abgekürzt auf Englisch und dann 1-0. Checkst du es jetzt?
Mario Day.
Ja, der Mario Day.
Ist heute echt Mario Day?
Ja. Gab auch ein paar Ankündigungen tatsächlich, also Nintendo hat ein Video veröffentlicht mit Shigeru Miyamoto natürlich, der da wieder ein bisschen was erzählt
natürlich,
hat.
Natürlich, die alte Keule.
Es gab jetzt keine krassen neuen Spieletrailer oder sowas, aber es wurde viel über den Mario-Film geredet, dass der erfolgreich war, mega cool. Die arbeiten schon am zweiten Teil mit Illumination zusammen, erstellen gerade Storyboard und sonst wie was. Und der zweite Teil ist für 2026 im April angekündigt. Mhm. Schon mal ganz interessant. So, dass da noch was Neues kommt. Ich glaube, einzige Info so ein bisschen in die Richtung, wie storymäßig weitergehen könnte, war einfach, dass das Universum im zweiten Teil erweitert werden soll. So, das Mario-Universum. So, vielleicht so ein bisschen aus dem Pilzkönigreich raus. Aber das kann alles bedeuten. Keine Ahnung, sie machen es halt einfach größer. Also, könnte so in eine Galaxy-Richtung gehen. Aber ich weiß nicht, die sind ja selber noch nicht mit der Story sicher. Deswegen bin ich mir da auch nicht 100% safe, was sie damit uns sagen wollten. Aber schon mal cool, da was zu wissen. Und es wurden die Release-Dates für Paper Mario, die Legende vom Äonentor, gedroppt, also das Remake dafür. Und Luigi's Mansion 2 HD. Das ersteres kommt im Mai. Und Luigi's Mansion kommt, glaube ich, im Juni. Auch nur noch mal ganz interessant, so zu wissen. Das war's eigentlich. Aber trotzdem nett, dass sie da ein bisschen was zu erzählen hatten.
An so einem Tag. Ist das ein neues Luigi's Mansion? Das habe ich nicht bekommen.
Nee, das ist Remake oder Port
vom Master ersten.
Von dem 3DS-Teil.
Ach so.
Ja. Also nochmal so, um Luigi's Mansion zu erklären. Es gab Luigi's Mansion auf dem GameCube, dann kam Luigi's Mansion 2 auf dem 3DS, dann kam ein Port von dem ersten Luigi's Mansion auch für 3DS, dann kam Luigi's Mansion 3 für die Switch und jetzt kommt ein Port von Luigi's Mansion 2 auf die Switch. So. Damit das alle so halbwegs auf dem Schirm haben, ist dementsprechend nicht so für mich interessant, weil der erste Teil hat ultra viel Charme, weil es einfach der erste ist, weil der so eine ganz coole Atmosphäre hat, einen sehr schönen Grafikstil, auch für heutzutage noch sehr gut gealtert, wenn du das auf der originalen GameCube spielst. Der dritte Teil ist cool, weil es irgendwie der neueste ist, weil der gute Technik hat und so. Und der zweite auf dem 3DS war immer ein bisschen strange, mit vielen Missionen, sehr missionslastig, sehr auf diesen Handheld-Aspekt ausgelegt, dass du mal easy so ein paar Missionen machen kannst und das dann wieder beiseite legen kannst. Habe ich selber nie gespielt, aber das ist so das, was ich davon mitbekommen habe und gesehen habe. Dementsprechend juckt mich der Port jetzt nicht so und wirkt auch einfach ein bisschen als ein Extraspiel, was man so ins letzte Switch-Jahr reinwerfen kann, damit da ein bisschen was für rauskommt. Das macht Nintendo ja viel momentan, einfach porten, um so ein bisschen die Releases aufzufüllen. In ein paar Monaten, wo dann manchmal sonst nicht so viel abgehen würde.
Ja, ist die Story denn von den ganzen Spielen, hängt die alles zusammen, wenn es halt dann so viele Teile gibt, die dann jetzt auch nicht irgendwie, keine Ahnung, immer 1, 2 und 3 heißen?
Nicht wirklich, finde ich. Also ich weiß gerade gar nicht genau, was im zweiten abgeht. Irgendwie ist Luigi ja einfach fast immer irgendwo, wo es dann ja gruselt, sag ich mal. Im ersten ist es die Villa, wo Mario entführt ist. Im zweiten weiß ich gerade nicht, ob Mario da auch entführt ist. Oder was da genau abgeht. Und im dritten sind die alle zusammen, auch mit Peach und den Toads, in so einem Hotel, was dann so eine Art Grusel-Hotel ist. Und ich glaube, da musst du dann auch alle retten. Oder okay. Du musst irgendwas anderes machen. Ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber das steht alles ziemlich für sich. So.
Okay.
Also der erste hat nichts mit dem dritten zu tun.
Zumindest. Also es geht immer nur um das gleiche Thema im Endeffekt.
Genau. Das war einfach mal nur ausnahmsweise eine Spielereihe, wo Nintendo dachte, wir benennen die mit Zahlen. Und nicht irgendwie mit crazy Titeln danach. Ja. Luigi's Mansion, Spooky Mysteries oder so. Wäre halt auch lame. Deswegen, ich finde das mit den Zahlen gar nicht so schlecht. Ich finde, mehr Spiele sollten einfach mit Zahlen betitelt werden, mehr Spieleserien.
Ja, vor allen Dingen, also was immer ein gutes Beispiel ist, oft ist dann hier dieses mit der Toy Story, dass sie dann irgendwie den vierten oder fünften Teil dann irgendwie Toy Story genannt haben, wo alle dachten, das wäre dann irgendein Spin-off und deswegen auch die Verkaufszahlen direkt nicht mehr so geil waren. Das ist immer das Gleiche, wenn du einfach deine Zahl dranhängst. Man sieht es halt bei Saw, das funktioniert halt. Du kannst auch Saw 78 machen. Die Leute gucken sich das einfach an, weil sie immer noch Saw denken. Und weil es jetzt nur eine Zahl hinten dran ist, denken sie, okay, dann wird es ja schon irgendwie eine Abwandlung vom Original sein. Aber es wird sich halt schon sehr dicht an der Originalteil halten. So. Hat auch einen Grund, warum die Star Wars-Teile alle eine Zahl haben. Damit man halt noch zeigen kann, okay, das ist alles eine Welt.
Ja, außer die Spin-Offs halt.
Außer die Spin-Offs. So. Ja. Und die haben halt wieder keine Zahl, außer halt, dass da eine One drin steht, aber das hat halt nichts damit zu tun.
Ja, nee, aber auch dieser PlayStation-Xbox-Vergleich ist da ganz gut, weil bei PlayStation weiß wenigstens jeder, die PS5 kam nach der PS4. Ja, ich selber muss manchmal schon überlegen, okay, was war nochmal Series X und was war Xbox One und was war sonst was. Also ich weiß es, aber...
War es nicht Series S und es gab X einfach nur? War es nicht sogar so?
Nee, Series X ist die neue richtige und Series S ist auch die neue, aber ein schlechter.
Ah, okay, aber das heißt beides mit Series.
Ja, genau, das sind einfach allgemein die neuen. Und davor war die Xbox One und davor 360. Also da raffen selbst die Gamer teilweise nicht mehr, was abgeht. Und wie soll das dann der Vater, der keine Ahnung von Gaming hat, checken, wenn er im Mediamarkt ist? So.
Ja, der versucht dann nur Wii zu kaufen.
Ja, so ungefähr. Deswegen, Leute, bleibt bei Zahlen. Und vielleicht dann noch zusätzlich mit einem Untertitel. Ist zumindest meine eigene Meinung. Ja. Naja.
Das verstehe ich noch. Zahlen.
Was geht bei dir denn so ab, gerade gaming-technisch? Ich weiß, beim letzten Mal warst du noch in Palworld Fever, beziehungsweise, nee, du hast beim letzten Mal noch gar nicht Palworld gezockt. Wir haben darüber geredet und kurz danach war ich bei dir und dann hattest du es dir geholt und hast es voll viel gezockt. So rum war es. Also die Zuhörer wissen hier noch gar nicht, dass du zwischenzeitlich richtig hart bei Palworld reingesuchtet hast. Erzähl mal ein bisschen davon. Zockst du es immer noch und wie war da so deine Erfahrung?
Ja, genau. Also richtig, richtig hart ist jetzt auch wieder ein bisschen Stretch, würde ich mal sagen. Ich habe halt Palworld gespielt. Also dann doch natürlich in der kurzen Zeit dann einigermaßen viel, aber das war halt dann auch viel, weil ich es halt mit einem Arbeitskollegen und seiner Freundin zusammen gespielt habe. Also dass man halt in so einer Dreier-Kombo zusammenzockt, hat dann auch dafür gesorgt, dass man dann mehr Zeit da drin verbringt, sage ich mal. Ich bin nicht mehr am Start. Also es war halt, wie gesagt, wirklich immer viel einfach dieses, dass wir halt zusammengezockt haben. Und dann ist es halt doch schon wieder relativ repetitiv am Ende. Und dazu war halt die Sache, dass ich dann weniger Zeit hatte. Das heißt, mein Kollege und so war dann manchmal ein bisschen ahead. Und dann war jetzt auch nicht mehr so dieser Entdeckungsdrang, der ja bei vielen Spielern immer so drin ist. So, man konnte es dann selbst nicht mehr entdecken, weil die haben schon freigeschaltet, haben es einem dann gezeigt. Und dann war man so, ja, okay, nice. Und das ist dann manchmal ein bisschen demotivierend. Nee, aber deswegen bin ich mittlerweile wieder, das heißt ein bisschen, also im Endeffekt eigentlich wieder raus bei Palworld. So, spielt das eigentlich gar nicht mehr. Aber jetzt seit der neuen Ankündigung zum Elden Ring DLC bin ich da wieder komplett lost drin und habe ein Spiel neu angefangen und bin jetzt noch gerade dabei, bei einem anderen Spielstand, den ich kurz vors Ende gespielt habe, noch ein bisschen weiter zu spielen, weil wenn ich bei dem bis zu einem gewissen Punkt noch komme, muss ich noch einen Zauber freischalten und dann würde ich noch eine Trophäe bekommen, die mir noch fehlt. Also mir fehlen noch zwei Trophäen und dann hätte ich auch alle bei Elden Ring. Das ist auch eine Sache, die ich immer noch mal beenden wollte.
Das ist krass,
ja. Ja, und deswegen versuche ich den einen Spielstand jetzt zumindest noch so weit zu spielen, dass ich diese eine Trophäe bekomme. Sonst spiele ich eigentlich den anderen neu angefangenen Spielstand noch mal, um dann auch so ein bisschen einfach moodtechnisch noch mal reinzukommen fürs DLC, wenn es dann im Juni rauskommt. Ja, und dann vielleicht auch halt den Spielstand zu nutzen oder mal gucken, welchen ich dann nutze, um ins DLC reinzugucken. Ups.
Ja, ich hatte auch nur mitbekommen, dass da ein Trailer gedroppt ist. Ich glaube, der erste fürs DLC. War das schon so ein krasser Hype-Moment oder hat man noch gar nicht so viel gesehen und man weiß eh, das wird gut und was jetzt im Trailer war, war jetzt noch nicht so interessant?
Also es ist halt so, dass du aus den Trailern ja nie viel kennen kannst, dadurch, dass das so immer sehr kryptisch ist. Also auch das mit dem Storytelling. Für viele Leute ist die Story in so Elden Ring-Spiels oder Dark Souls-Spielen ja immer auch komplett egal. Weil es halt auch mal sehr kryptisch erzählt wird und so. Und du hast halt schon einiges an Story-Sachen, die dir da gegeben würden. So, das ist schon sehr interessant. Auch der Charakter, der große neue Boss, Mesmer heißt der, glaube ich, der da vorgestellt wurde. Und es geht halt viel jetzt um einen Charakter, einen der Halbgötter, den es auch schon länger gibt, oder den es schon im Hauptspiel halt gab, den es auch schon ein bisschen ging. Der hat da jetzt halt eine größere Rolle, weil im Endeffekt kommst du durch ihn überhaupt dann nur in dieses DLC-Gebiet. So rein, keine Ahnung.
Okay.
Ja, Genau, also durch die, das werden natürlich immer schon ein paar Gegner gezeigt. Wirklich sehen, wie sich ein Gegner anfühlt und wie sich ein Gegner spielt, kannst du natürlich erst sehen, oder ein Bossgegner halt wirklich, kannst du natürlich erst sehen, wenn du da wirklich dem gegenüberstehst oder dann halt ein paar Videos dazu siehst. Aber das sieht bis jetzt alles schon sehr nice aus, und das, was auch noch dazu gesagt wurde, ist natürlich immer wichtig. Also man hat gesehen, dass es im Endeffekt nochmal so eine neue Umgebung ist. Heißt halt, du bist nicht einfach nur in der gleichen Welt unterwegs und hast dann zwei neue Gegner und eine neue Höhle oder sowas, sondern du hast schon auch eine ganz neue Welt oder irgendeinen neuen Abschnitt oder so.
Mhm.
Und dann wurde halt dazu noch gesagt, dass das jetzt auch wieder irgendwie größer ist als Limgrave. Limgrave ist so der Startbereich, sage ich mal, in dem Spiel. Und das heißt halt auch schon wieder, okay, dass da halt Potenzial für 20, 30 Spielstunden drin steckt. Und das ist dann auch eine Sache, was dann irgendwie wieder einen Preis von 40 Euro, den das DLC halt kosten soll, auch wieder rechtfertigt. Weil es halt nicht einfach nur zwei Bosskämpfe sind und eine Höhle, was halt bei einigen Spielen dann vielleicht zu erwarten wäre, sondern es gibt dir halt, ja, das, was bei anderen Entwicklern vielleicht ein ganzer Spieleumfang wäre.
Ja, ich glaube, der Begriff DLC undersellt sowas dann auch schon fast.
Ja.
Weil es ergibt ja total Sinn, wenn du so ein nahezu perfektes Spiel im Vorhinein hast, dass du nicht sagst, okay, jetzt machen wir ein ganz neues Spiel und aber basierend auf derselben Engine und bringst irgendwie als Spin-off raus. Nee, nur noch einfach die Grundlage, packen DLC drauf, aber mach halt einen richtig geilen DLC und nicht so, wie viele andere Entwickler es sonst oft machen, als Cash-Grab im Nachhinein, sondern ja, wirklich genau, als Erweiterung des bisherigen Spiels. Ergibt ja total Sinn, wie gesagt.
Ja, also ich bin auf jeden Fall, ich hab richtig Bock, wird auch spannend. Also erst das, was mit den ganzen Story-Sachen dann noch erweitert wird, halt im Kontext. Also das ist ja natürlich auch eine Sache, da werden sich dann auch die Analysen-Videos reingezogen. Das ist halt auch ein großes Ding so bei Elden Ring, sag ich mal.
Mhm.
Für mich zumindest. Ist das immer ein wichtiger Part an dem Erlebnis. Und deswegen ist das halt immer ein großes Thema, was für mich dann immer spannend ist. Aber dazu halt einfach auch, wenn das DLC raus ist, dann selbst wieder einfach in so eine Welt zu kommen, die du nicht kennst. Weil mittlerweile habe ich, keine Ahnung, 4-5 Mal das Spiel angefangen. 2 Mal halt wirklich durchgespielt. So, das heißt, ich kenne halt einige Bereiche so ein bisschen in- und auswendig und man hat auch so seine Lieblingsbereiche. Aber ich habe halt wieder Bock, so ein bisschen planlos zu sein und irgendwie so ein bisschen zu gucken, hier, da, was geht eigentlich so? Was ist hier los? Was kann man für neue Waffen finden?
Nee, verstehe ich. Verstehe.
Und vielleicht auch einen neuen Lieblingsgegner zu bekommen, weil das ist zum Beispiel auch eine weirde Sache in dem Spiel, dass man sagt ja immer so von, okay, viele Gegner sind einfach auch ein bisschen arschig und haben diese Mechaniken und sowas. Aber irgendwann lernt man sowas dann auch so ein bisschen lieben und ist dann so, Digga, irgendwie, man kämpft voll gerne gegen den, auch wenn man schon 85 Mal da gestorben ist, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, dass es halt daran liegt, dass man so, keine Ahnung, 2% zu unskillig war und deswegen liegt es an einem selber und man will es dann einfach schaffen und sich dann auch selbst so beweisen, dass man den dann doch eigentlich ganz easy wegmachen kann.
Ja, kann ich auch nachvollziehen. Und ich kann mir vorstellen, es gibt dann auch einfach Kämpfe, die eine geilere Abfolge an Ausweich- oder Blockbewegung haben im Verhältnis dazu, wie man angreift und wie man allgemein gegen den fungiert im Vergleich zu anderen Gegnern, die vielleicht wirklich einfach grundlegend ein bisschen nerviger zu bekämpfen sind. Von der Art und Weise, wie man mit denen umgehen muss, könnte ich mir vorstellen zumindest. Und dann machen die einen halt mehr Spaß. Zumindest für die eine Art und Weise, wie man die Kämpfe angeht.
Man merkt halt auch, dass einige Leute dann, also das ist auch eine ganz interessante Sache, viele sagen so, das fanden sie einfach, die anderen fanden wieder was ganz anderes einfach. Und so hast du dann auch immer so einen sehr schönen Schnitt immer, dass, keine Ahnung, natürlich, es gibt so ein paar Gegner, die sind einfach fucking schwer, da hat jeder ein Problem, aber für viele Leute ist es dann einfach irgendwie einfacher, gegen den zu kämpfen, weil der so ein Movement hat, als für andere, die dann da voll das Problem haben.
Mhm. Aber das ist ja auch das Interessante am Spiel.
Voll.
Dass da jeder so sein ganz eigenes Erlebnis hat. Ich glaube, du hast eben schon sowas in die Richtung gesagt, aber wenn, dann habe ich es noch nicht so ganz verstanden oder wahrgenommen. Ich habe jetzt ein paar Mal gelesen von Leuten, die dann so meinten fürs DLC, oh, ich bin gerade voll am Überlegen, soll ich einfach meinen Charakter weiter benutzen oder soll ich jetzt einen neuen Charakter extra fürs DLC machen und den komplett neu aufbauen? Ist das wirklich so eine Frage, die man sich jetzt stellt und wie gehst du das an?
Also
benutzt du einen ersten Save-File oder machst du einen neuen oder hast du einen ganz bestimmten, wo du sagst, den willst du dafür nutzen?
Genau, da muss man ja so ein bisschen überlegen. Also die Sache ist bei Elden Ring so, du kannst halt ein bisschen skillen und kannst dadurch dann auch bestimmte Waffen, Attacken und Feuer und irgendwie so Zauber und sowas benutzen. Deswegen ist es natürlich schon wichtig, wie man seinen Charakter so aufbaut. Auch was dann vielleicht noch so für Waffen im DLC dann vielleicht irgendwie sind. Also kann ja sein, dass es dann irgendeine Waffe gibt, die dann einen speziellen Bild so bevorzugt oder zumindest damit dann halt besser ist. So.
Ja.
Das Ding ist, du kannst bei Elden Ring, wenn du einen bestimmten Boss machst, den du sowieso machen musst, kannst du umskillen. Dafür brauchst du halt so ein gewisses Item. Ich könnte mir vorstellen, dass da wahrscheinlich auch in der DLC-Area dann vielleicht nochmal ein paar von den Items zu finden sind. Dann kannst du umskillen. Bedeutet, man hat im Endeffekt nie so wirklich die finale, unänderbare Skillung für sich.
Ja.
Das heißt, man hat oft oder eigentlich immer nochmal die Möglichkeit umzuskillen. So, auf jeden Fall, das heißt, du hast eigentlich oft noch die Möglichkeit, auch dich komplett umzubauen. Du müsstest dann halt nur die ganzen Ausrüstungsgegenstände mal gefunden haben, die eine Höhle gemacht haben, den Boss gelegt haben, um dann eben die Ausrüstungsgegenstände zu haben, die du brauchst, weil du benutzt auch so Talismänner und so, um dann, ich sag jetzt mal ganz einfach, sowas wie Feuerattacken zu boosten oder sowas natürlich.
Mhm.
So, und deswegen kannst du eigentlich mit jedem Spielstand alles nochmal neu machen und halt alles nochmal komplett umskillen und sowas, deswegen habe ich das nochmal eben erklärt. Und deswegen ist das bei mir auch so ein bisschen eine Frage. Ich würde am liebsten eigentlich einmal gucken und den Spielstand benutzen, wo ich die meisten Gegenstände schon habe, dass ich halt am wenigsten nochmal rumlaufen muss und Sachen suchen muss. Dadurch, dass sich die Welt durch ein Event auch einmal krass ändert, gibt es auch ein paar Sachen, die man dann nicht mehr holen kann, so ein paar Waffen, glaube ich, und so ein paar andere Ausrüstungsgegenstände. Aber eigentlich kann man auch in so gut wie jedem Spiel alles erreichen. Du kannst zum Beispiel auch New Game Plus starten und dann ja auch nochmal einfach mit dem Charakter weiterspielen und so dann alles doppelt aufsammeln, sage ich jetzt mal.
Ja, okay.
Genau. Und dann musst du halt nochmal einen Boss gelegt haben. Das ist ein optionaler Boss, um dann halt eben diese DLC-Area zu erreichen, so wie das aktuell halt aussieht. Weil du musst dann halt zu so einem Punkt, der dann halt in dieser Boss-Arena im Endeffekt wäre. Das muss man auch geschafft haben. Mehr sind eigentlich nicht an Voraussetzungen da. Das heißt, ich habe bis jetzt erstmal den Plan gesetzt, dass ich, glaube ich, einfach mit dem Charakter, mit dem ich als allererstes gespielt habe, also mit dem Spielstand,
ja,
ins DLC reingehe und das einfach gucke, wie es so läuft. Und dann muss ich mal gucken. Wie gesagt, ich spiele jetzt den einen neuen Spielstand, will ich eigentlich will ich den durchspielen bis dahin. Muss ich mal gucken, ob ich das schaffe. Auch zeittechnisch dann immer, ob man dann irgendwie da auch die Zeit reinhauen kann.
Ja.
Aber da ist dann auch die Überlegung, ob ich dann vielleicht einfach mit dem Setup, was ich dann da habe, auch einfach weiterspiele. Aber wie gesagt, man kann halt immer umskillen und wenn man die Items halt hat, kannst du halt umskillen und dich einfach dann neu ausrüsten und dann hast du auf einmal vorher irgendwie eher einen Kriegercharakter gespielt und gehst dann jetzt eher auf so einer Mage-Richtung unterwegs. Also das geht schnell.
Okay, okay. Mhm. Hat man dann zumindest alle Möglichkeiten.
Genau, du bist ja relativ free dann auch. Außer du hast halt schon 85 Mal umgeskillt. Also es gibt halt dieses Item dann irgendwie auch nur ein gewisses Mal, aber ich weiß halt auch nicht, wie oft. Mindestens 10 Mal schon.
Hast du das denn ein paar Mal noch offen in deinem ersten Save-File?
Safe. Also da habe ich safe noch ein paar.
Ja.
Kann ich jetzt auch nicht sagen, wie viele. Aber da hat man eigentlich immer noch welche.
Ja, okay. Und wie du schon meintest, da kommen dann ja auch noch bestimmt viele dazu mit dem DLC. Einfach um die Offenheit zu gewährleisten.
Ja, also es würde Sinn machen, wenn die da zumindest noch, dass man da so ein paar findet. Ja, genau.
Okay, cool. Aber ich glaube, ich würde es auch mit dem ersten Save-File machen, einfach um ja, so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, ja, das erste Erlebnis wird jetzt wirklich erweitert und nicht irgendwas, was man dann beim siebten Mal, um eine alternative Variante zu probieren, erlebt hat.
Ja, genau. So, deswegen so ein bisschen, ja.
Ne, finde ich cool. Also momentan Elden Ring so als Hauptding wieder.
Ja, voll. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt abends nach Hause komme und dann wirklich nochmal die 2 Stunden auch Zeit habe, dann setze ich mich wirklich hin und spiele dann noch ein bisschen Elden Ring. Und da habe ich jetzt auch letztens dann das häufiger mal gehabt, dass man dann auf einmal wieder ein bisschen länger da saß und dann wollte ich noch so ein bisschen Baseball gucken nebenbei, weil da jetzt hier Spring Training losgegangen ist. Und dann habe ich halt wirklich neben dem Zocken dann doch eher Baseball geguckt, weil ich dachte so, ach, so viel Aufmerksamkeit muss ich dem ja auch nicht geben. Kann ich nochmal hier eine Stunde länger spielen.
Ja, okay.
So.
Aber ist halt auch das Coole, wenn man das Spiel schon so oft gespielt hat und es irgendwie einfach nur noch diese Wohlfühl-Oase ist fürs Zocken.
Ja, Wohlfühl-Oase ist immer, man regt sich immer noch gerne auf, ne?
Ja.
Aber ja, es macht einfach Spaß. So. Es macht halt einfach Spaß.
Ja.
Oh fuck.
Man weiß, was man hat. Scheiße. An dem Spiel.
Ja,
was
genau.
Was man bekommt.
Und zwar den You Died Screen.
Ah, okay. So wie du gerade wahrscheinlich.
Genau. Ja, aber es ist halt wirklich so, du bist halt einfach, die Welt nimmt dich so mit und wie gesagt, für mich gehört es auch viel dazu, dass ich mir einfach dann auch so Story-Videos angucke und mich dann auch so ein bisschen, wie gesagt, mit der Welt auseinandersetze. Mhm. Aber es ist dann halt die Welt, wie es aussieht, wie es sich spielt, was du machst, wie man vorankommt. Es passt irgendwie einfach alles so und deswegen, keine Ahnung, so kommt es dann halt zustande, dass du dann da schnell viel Zeit reinsteckst und einfach es auch einfach nur bockt.
Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön, dass Elden Ring uns auch im Jahr 2024 erhalten bleibt.
Immer.
Als Thema. Und das wird, glaube ich, auch noch eine Weile so bleiben. Safe. Mit dem DC jetzt auch und so.
Safe. Ich werde berichten.
Ja, halt uns da gerne immer auf dem Laufenden.
Aber wie sieht's immer dir aus?
Ja, so ein bisschen als Update. Ich hatte ja schon von der Another Code Recollection erzählt, die ich mir für die Switch geholt hatte Anfang des Jahres. Mit der bin ich tatsächlich seit heute durch.
Ah, stark.
Hat sie noch ein bisschen gezogen. Ich war ja, glaube ich, beim Stand der letzten Folge mit dem DS-Abschnitt durch, also den DS-Teil des Remakes, und war dann gerade mit dem Wii-Abschnitt gestartet, vom Wii-Ableger. Mit dem bin ich jetzt durch. Der hatte sich ein bisschen gezogen. Ich meinte ja auch schon damals, dass ich beim Original irgendwann nach einem Drittel oder so aufgehört hatte, weil es sich zu sehr gezogen hat. Ich habe vor allem heute jetzt nochmal, wo ich ganz durch war, ein bisschen verglichen, was geht eigentlich bei dem Wii-Teil ab und was hat sich wie verändert im Vergleich. Ich glaube, die haben wirklich nochmal die Switch-Version krass gecuttet im Vergleich zur Wii-Version, aber im positiven Sinne, weil sich die Wii-Variante echt wie Kaugummi gezogen hat. Also die soll wirklich ganz schlecht im Verhältnis zur DS-Version gewesen sein. Und ja, auch storytechnisch irgendwann ziemlich wirr. Also da hat die Switch auf jeden Fall was Positives im Vergleich. Ich habe insgesamt jetzt, glaube ich, so knapp 14 Stunden für beide Teile gebraucht, die ja jetzt so ein bisschen fusioniert sind als ein großes Spiel. Deswegen, das fand ich eigentlich eine gute Spielzeit. Aber selbst in diesen 14 Stunden war es teilweise vor allem im Wii-Teil ein bisschen langatmig. Ich hatte ja auch schon in der letzten Folge erwähnt, dass ich so ein paar Probleme mit dem Spiel habe. Dass es sich, also es erinnert mich so ein bisschen an meine Kindheit, wo ich die Teile damals gespielt habe. Ich finde den Soundtrack ganz neistimmig, ich mag die Charaktere, ich mag so generell ganz gerne die Aufmachung. Aber finde das Spiel ein bisschen clunky, finde es sehr langsam erzählt, sehr unmodern. Das Spiel könnte fast 20 Jahre alt sein, so von der Art und Weise, wie die Dialoge teilweise stattfinden, wie dazu die Animationen vonstatten gehen. Ich weiß nicht, da passiert dann irgendwas, jemand öffnet eine Tür oder redet miteinander und übergibt ein Item. Und die Animation, wie das Item überreicht wird, dauert so lange, hat so unnötig lange Downtime kurz vorher und kurz danach. Dann kommt eine Schwarzblende, so ein Szeneriewechsel, die unnötig lange geht und unnötig lange dauert. Und dadurch ist alles irgendwie langsam. Und am Ende fand ich auch die Story echt ja nicht so wirr. Ich habe das Gefühl, die haben die noch ein bisschen verbessert im Vergleich zum Wii-Ableger. Ja, aber so ein paar Sachen fand ich trotzdem unrealistisch und ein bisschen komisch gemacht. Hat einen ganz netten Twist am Ende. Und wie gesagt, eigentlich mag ich die Welt da generell ganz gerne. Und hätte auch gerne, dass irgendwas mit der Serie noch gemacht wird. Vielleicht mit ein bisschen mehr Budget und ein bisschen mehr Anspruch, den sie in das Spiel legen. Ja, aber am Ende habe ich das auch ein bisschen abgeschlossen, einfach nur um es abzuschließen. Die letzten paar Spielstunden haben mir nicht mehr so Bock gemacht, muss ich sagen. Ja, aber bin ganz froh, dass ich das jetzt so ein bisschen von der Liste hab. Pokémon ist natürlich noch so ein Dauerding, was ich ganz gerne aber eher so zocke, wenn ich nebenbei YouTube gucke. Und ganz neu bei mir auf der Liste, was von euch noch keiner weiß und Jonas auch nicht. Ich habe mir letzte Woche Final Fantasy VII Rebirth geholt. Also der zweite Teil des Remakes.
Habe ich auch mit gerechnet.
Ja. Ja, war auch realistisch. Ich glaube, das wollte ich in der letzten Folge ansprechen, dass das mein Plan sein wird, hatte das aber vergessen. Ja, aber nachdem man weiß, wie sehr ich das Remake zum eigentlichen siebten Teil gefeiert habe, damals noch auf der PS4, war es irgendwie auch klar. Ich habe dem jetzt nicht so mega entgegengehypt, von wegen, ich kann es kaum mehr abwarten. So bin ich ja allgemein nicht mehr so krass drauf. Aber ich hatte da auf jeden Fall Lust drauf. Es hat irgendwie ganz gut gerade gepasst in die Art und Weise, was für Games ich auf dem Schirm habe und wie viel Zeit ich dem geben kann. Und da war ich tatsächlich letzte Woche unterwegs am Samstag. Ich glaube, Freitag hatte ich keine Zeit mehr dafür. Und ich hatte es nicht rechtzeitig vorbestellt, damit es noch ja vor dem Wochenende bei mir angekommen wäre. Deswegen dachte ich Samstag dann, okay, gehe ich instant los, hol's mir. Und dann habe ich tatsächlich mir sogar die Deluxe Edition geholt. War ich sehr hart am struggeln, weil das normale Spiel kostet 70 Euro und die Deluxe Edition 110. Aber
ich viel mehr.
Ja, gar nicht so viel. Also die hatten den Soundtrack. Aber ich glaube auch nicht den kompletten Soundtrack, sondern nur ausgewählte Songs. Tatsächlich, die hat ein Artbook und ein Steelbook. Also ist jetzt nicht so mega krass, wenn man ehrlich ist. Aber ich wusste, dass die Deluxe Edition bei Amazon schon ausverkauft ist. Das war für mich schon so ein Punkt, wo ich dachte, vielleicht Wertsteigerung. Und dann lag die in den Laden halt echt noch rum. Und deswegen dachte ich, okay, irgendwie schon krass unnötig viel mehr Geld. Ich konnte auch das Artbook nicht so einschätzen von der Größe her. Aber dann habe ich gerade wegen diesem Aspekt Wertsteigerung und irgendwie ganz cool bei so einem Spiel, was mir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen wird, eine besondere Edition zu haben, hast mir dann doch zugelegt. Und ich war auch sehr positiv überrascht vom Artbook. Also das ist nicht nur so ein kleines Ding, was du teilweise als Vorbestellerbonus hast mit so 30 Seiten, sondern das sind wirklich über 100 Seiten, relativ fettes Artbook, wirklich schöne Artworks da drin. Mhm. Das ist cool. Ob das jetzt 40 Euro wert ist, glaube ich nicht. Aber ja, trotzdem nett so zu haben, habe ich mir jetzt mal gegönnt so. Und ja, bis jetzt noch nicht so viel reingezockt, hatte in der Woche jetzt noch nicht so viel Zeit dafür, aber das, was ich gezockt habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde nice, dass es mal wieder ein PS5-Exclusive ist, weil davon gibt's bis jetzt gefühlt nur drei. Also auch immer wieder schön so zu merken, ey, mein Spiel, wofür es sich lohnt, die Konsole geholt zu haben. Abseits davon, ja, dass man natürlich eh mit der Next-Gen unterwegs sein will, aber ja, so mit den Spielen haben sie es noch nicht so krass untermauert, sage ich mal, dass du dir die Konsole unbedingt holen musstest, abseits von jetzt Spider-Man 2. Und ja, viel mehr Exclusives habe ich, glaube ich, gar nicht. Weil so Sachen wie God of War ja auch noch für die Old-Gen rauskam.
Ja.
Nee, aber das ist sehr nice, führt sehr cool die Story bisher weiter, die ich aus ja dem ersten Remake gewohnt bin. Nochmal ein paar Gameplay-Anpassungen. Aber kleines, fällt mir jetzt auch ein bisschen schwer, mich daran zu erinnern, was genau alles im Vorgänger der Fall war, wie das genau alles vonstatten ging, weswegen ich tatsächlich dann auch überlegt hatte, mir unsere Podcast-Folge anzuhören. Das war nämlich, glaube ich, die zweite Episode des Podcasts insgesamt zu Final Fantasy VII. Und ja, dann habe ich da tatsächlich mal ein bisschen reingehört, weil ich dachte, okay, wenn ich da nochmal so mitbekomme, was ich da erzähle, dann bin ich ja storytechnisch auch wieder geupdatet und dann weiß ich auch wieder so ein paar Gameplay-Anleihen, was mir gefallen hat und was nicht so. Das hatte ich bisher nämlich, seitdem wir den Podcast haben, noch nie, dass ich das auch so ein bisschen zum Rekonstruieren meiner Erinnerungen nutzen konnte. Und dann habe ich irgendwie 15 Minuten die Folge gehört und ich war echt nicht so überzeugt von der Folge, muss ich sagen, im Nachhinein. Ich bin ja wirklich der Meinung, wir haben stark angefangen mit dem Podcast. So, es gibt andere Let's Player, wenn du dir da die ersten Videos von denen anguckst, denkst du wirklich, wow, wie konnten die jemals erfolgreich werden? Das war wirklich schlecht. Da sind wir schon theoretisch auf einem guten Niveau. Und ich fand, du gehörst auch gar nicht so dazu, ich fand dich schon gut, aber es war eher dieses Ding, was man, glaube ich, immer auf sich bezieht, ja, dass man dann schnell sehr selbstkritisch ist, was das frühere Ich
angeht, weißt du. Das glaube ich auch, also ich glaube, du bist ganz oft einfach mit dir selbst unzufrieden, weil man denkt, okay, man hat doch einfach jetzt ein paar Learnings gehabt, so, man würde es einfach jetzt sowieso ganz anders machen, das heißt, es fühlt sich dann auch jetzt ein bisschen peinlich an, zu sehen, dass man diese für einen obvious Fehler gemacht hat, so.
Ja, der Gesprächsflow war nicht so da. Es wird sehr oft und sonst wie was gesagt. Das ist heutzutage natürlich auch alles nicht perfekt, aber man merkt halt, es waren die Anfänge. Die sind für die Anfänge gar nicht so schlecht, aber es ist jetzt auch 4 Jahre her fast. Und das merkt man dem auch so ein bisschen an.
Ja, aber gerade zum Beispiel sowas, ne, ich finde diese M-Thematik eigentlich immer ein gutes Beispiel, weil das fällt einem bei anderen immer super schnell, super schlecht auf, da wenn da dreimal M gesagt wird. Aber wie oft man sowas eigentlich sagt und wie oft man sowas selber sagt, das ist eine komplett normale Aussage. Also keine Ahnung, das ist komplett normal, dass Leute sowas sagen. Und es fällt einem dann auch irgendwann nur auf, weil man einmal drauf geachtet hat. Und dann werden es auf einmal immer mehr M's. Ja. Auch bei einem selber. Also das meine ich jetzt auch, wenn man selber drauf achtet, dass man halt mal M gesagt hat. Dann fängt man auf einmal an, auch die ganze Zeit M zu sagen. Weil man kann auch an nichts anderes mehr denken. Und dann wird's lächerlich.
Ja, das ist dieses allgemein Selbstkritische, was ich dann auch bei anderen gar nicht habe. Und bei einem selber denkst du dann so, boah, das fällt bestimmt jedem voll krass auf, aber stimmt halt gar nicht.
Ja, ja.
Das bindet sich ja auch automatisch teilweise ganz gut in den Satz ein. Oder manchmal braucht man das auch, weil wenn jeder Satz straight up immer perfekt formuliert wäre, hättest du gar keine Chance, mal das auf dich wirken zu lassen.
Ja, das sowieso.
So ein bisschen. Nee, deswegen mit der Folge habe ich mich dann nicht so lange beschäftigt, aber vielleicht führe ich das noch irgendwann fort. War aber ganz cool, nochmal da diesen Vergleich zu haben. Jetzt 4 Jahre Podcast, wie hat sich das auch von der Qualität her verändert? Ich habe es damals auch anders exportiert, um die Folgen ein bisschen kleiner zu halten von der Dateimenge. Finde es auch besser, wie ich es heutzutage mache. Jetzt ist der Sound auf jeden Fall wesentlich klarer. Und man merkt natürlich bei uns beiden auch, dass da so ein bisschen mehr Confidence vielleicht reingekommen ist, aber auch so die Routine einfach automatisch.
Ja, klar. Also man wird mit allem besser, was man häufiger macht, ne? Das kann nicht angehen.
100%. Aber es ärgert mich dann trotzdem manchmal, wenn ich dann Leuten oder Freunden oder Bekannten noch von dem Podcast erzähle und die dann sagen, ja, ich habe jetzt angefangen, den zu hören. Ich habe natürlich mit Folge 1 angefangen. Und irgendwie ist es cool, aber andererseits denke ich auch immer so, ah, du hast ein falsches Bild davon. Heutzutage ist es schon noch mal ein Ticken cooler. Bisschen lockerer, bisschen offenere Gespräche. Nicht nur immer dieses eine stringente Thema, sondern ist für jeden dann in der Folge mal was abzuholen, gerade bei Patchnotes.
Ja, man kann den Leuten, glaube ich, ganz gut sagen, dass jetzt abgesehen von den Patchnotes-Folgen der Scheiß ja auch nicht gerade was mit der Aktualität zu tun hat, sondern man kann halt wirklich überall mal reinhören, gerade wenn es halt um einzelne Spiele geht und sowas.
Genau.
Und dann ist das vielleicht auch mal die Chance, dass sie nicht unbedingt bei Folge 1 anfangen, wo man noch voll Noob war.
Genau. Naja, aber deswegen Final Fantasy jetzt erstmal so mein Hauptthema, will ich gerne heute auch noch mal eine Session einlegen, hätte ich Bock drauf, will mich wieder schön in der Welt verlieren, weil an sich finde ich das alles sehr, sehr schön gemacht.
So. Nerd. Spaß.
da kann ich auch noch kurz auf ein, zwei Aspekte eingehen. Erstens, was richtig cool ist, das sind immer so kleine Gimmicks in Spielen, die ich irgendwie total feier. Relativ früh kommst du in der Vergangenheitsszene, wo Cloud so ein bisschen davon erzählt, okay, so und so war das damals und du spielst dann quasi die Szene von damals. Kommst du bei Tifas Haus vorbei, bist dann in ihrem Zimmer und kannst da so Piano spielen. Und die haben das richtig geil nachgestellt.
Ich habe da schon was gehört von Tifas Zimmer.
Ja, genau, darauf gehe ich auch gleich ein. Aber das mit dem Piano ist halt mega nice, weil du so richtig cool zwischen den Oktaven oder wie auch immer man das nennt, switchen kannst. Und du kannst da teilweise wirklich richtige Songs nachspielen. Und da gibt's dann, man selber kann im Normalfall natürlich nicht so viel, aber es gibt coole YouTube-Videos oder irgendwelche Shorts, wo du dir dann angucken kannst, was Leute da fabrizieren konnten an geilen, bekannten Songs, die da danach gestellt wurden. Sowas mag ich immer, so kleine Gimmicks. Ich frage mich, ob sie wirklich so viel Aufwand betrieben haben, das alles zu programmieren, nur für die eine Szene am Anfang da, wo du das einmal probieren kannst. Oder ob das eher so ein Ding ist wie bei Last of Us, dass du immer mal wieder ein Piano findest, beziehungsweise bei Last of Us 2 war es ja eine Gitarre und da dann so ein bisschen jammen kannst. Wäre natürlich sinnvoller. Ja, und dann bist du dann tiefer Zimmer und willst natürlich erstmal alles looten, so mäßig, was du öffnen kannst. Das war zumindest meine Intention. Und dann ist da so ihr Kleiderschrank und geh da hin und denk so, will ich öffnen. Und dann wird erstmal so hinterfragt, das hast du nicht ernsthaft gemacht, Cloud. In der Gegenwart, wo er halt
sie unterbricht ihn so, ne?
Unterbricht ihn dann so. Und dann kannst du noch sagen, ja, nee, war nur Spaß, habe ich nicht gemacht. Oder, ja, es tut mir leid, habe ich wirklich getan, ich habe es wirklich geöffnet. Und dann habe ich erstmal halt gesagt, ah, okay, unangenehmes Thema. Ihr Kleiderschrank check ich schon und hab's dann verneint, hab das als nur Spaß abgetan und bin dann weitergegangen. Hab dann aber auch gesehen, dass ich es immer noch theoretisch öffnen könnte. Also die Option ist mir offen geblieben und irgendwie dachte ich, ja, come on, was passiert denn, wenn ich es öffne? Ich will einfach nur wissen, wie die Reaktion ist. Und dann habe ich es gemacht und du siehst halt auch nichts, weil dir, also es hat mich auch nicht interessiert, was drin ist. Ich dachte nur, wie löst sich dann die Situation auf?
Und schwieriges Thema, wir versuchen da auch irgendwie noch politisch korrekt zu
Ja, weil du kennst das ja, bei Videospielen denkst du so, wenn die dir die Option geben, willst du es doch einfach ausnutzen, um es ausgenutzt zu haben. Ich hatte aber auch ein bisschen Angst, dass es dann in so eine Richtung ist, ja, dass die das nochmal aufkommen lassen oder dass es wirklich irgendwas am Verhältnis ändert. Habe ich nicht gedacht, aber es könnte ja sein. Es gibt so ein, zum Beispiel bei Zelda früher, bei Link's Awakening war es so, wenn du einmal aus einem Laden was stiehlst, weil es gab so eine Art und Weise, wie du aus dem Laden stehlen konntest, wenn du oft um den NPC-Verkäufer herumrennst und er dann dadurch eine Zeit lang, weil er immer so verzögert sich dreht, nicht auf die Tür guckt, kannst du halt schnell aus der Tür raus, und er checkt nicht, dass du das Item mitgenommen hast, ohne zu bezahlen. Aber dafür nennt er dich den Rest des Spiels Dieb, anstatt Link, oder was für einen Namen du dir gegeben hast. Oder alle Charaktere nenne ich nur noch Dieb, glaube ich sogar. Und das ist halt schon nervig, und das ist eine krasse Konsequenz für einen Fehler, den du begangen hast. Und hätte ja auch sein können, dass das bei Final Fantasy in eine ähnliche Richtung geht. Aber ja, weil das so obvious war mit dem Schrank, und ich glaube, viele das einfach aus Interesse ausprobieren, dachte ich mir schon, dass das nicht wieder angesprochen wird, hoffe ich zumindest. Ja, war eine witzige Szene, aber auch so ein bisschen dieser typische japanische
Humor. Du hast aber auch nicht gesagt, was man da drin findet.
Ja, man findet gar nichts. Er öffnet es nur und danach tut's ihm leid und alle so, oh, Cloud, ich hätte niemals gedacht, dass du was tust. Und er so, ja, ich schäme mich dafür. Und dann ist die Szene vorbei.
Aber das ist auch schon geschnitten, ne? Weil früher hast du da Dings ins Unterwäsche gefunden.
Ach, in PS1 Original, ne?
Nee, also ich glaube, das ist auch schon in der, also ich glaube, ja, aber ich glaube in der Version auch, und dann haben sie das da nochmal rausgeholt. Weil ich habe da auch was drüber gehört und dann auch stand auch so von wegen so, du konntest da tief was Unterwäsche finden. Und das, ich weiß halt nicht, ob das dann ein Item ist, wo dann auch ein Bild zu ist und wie das Bild dann aussieht, weil das ist dann ja immer die große Diskussion.
Oder ob da einfach steht tief was Unterwäsche.
Ja, genau, das weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich ist das wirklich eigentlich nur eine Beschreibung. Aber das fand ich auch nur ein bisschen wild. Und ich das war, glaube ich, auch ein großer Streitpunkt.
Okay. Ich hätte jetzt gedacht, was am realistischsten gewesen wäre, ist, das war bei der PS1-Version so und sie haben es jetzt insofern halt ein bisschen abgeändert. Weil das wird ja Sinn ergeben, dass du damals in den 90ern da noch ein bisschen lockerer warst.
Ja, vor allen Dingen bei halt so japanischen Spielen, die sind da ja ein bisschen heftiger, sag ich mal.
Genau. Aber das war auch wieder so eine Szene, wo man halt gemerkt hat, ey, das ist dieses typische japanische, entweder mag man es oder man mag es nicht. Oder man mag Aspekte davon. Ich gehe da jetzt auch nicht auf jede Art von Humor oder Szene mega ab oder kann auch nachvollziehen, wenn manche ein bisschen was cringe finden oder so. Aber für mich überwiegen auf jeden Fall die positiven Aspekte und ich mag auch viel von diesen Dingen, wenn über Freundschaft geredet wird und so. Irgendwie finde ich das ja auch sympathisch, die Kraft
der Freundschaft. Ja, das ist schon, genau, ja, das finde ich aber auch witzig. Also das ist ein witziges Thema, wie sie das da doch reinbringen und sowas und der Kraft der Freundschaft und so ein Scheiß. Aber was ich zum Beispiel ein bisschen schwierig finde, dass oft viele, meiner Meinung nach auch schwierige sexuelle Themen dahinter der Kultur versteckt werden, wo man schon sagen muss, okay, eigentlich, weiß nicht, schwierig.
Ich glaube aber auch, dass, das ist nämlich auch nochmal ganz interessant, Tifa hatte einen sehr krassen Ausschnitt in einer der Szenen. Die haben nämlich irgendwann so Bikini-Outfits, wenn die in so einer Strandlocation sind. Mhm. Und die haben das schon im ersten Patch abgeändert, dass das ein bisschen mehr verdeckt ist, ihr Brustbereich. Tatsächlich. Ja. Und das ist zumindest im Vergleich zur japanischen Version.
Aber da muss man auch mal sagen, das ist dann ein Beispiel, wo es dann in die wir verdecken mehr Richtung geht. Obwohl es halt häufiger ja schon so ist, dass du dann eher guckst dir das Spiel an und denkst du, okay, wieso ist die Boob 3D-Animation so gut oder die Boob Physics-Animation so gut, während so viele andere Sachen in dem Spiel halt einfach nur kacke und kaputt sind. So, ja. Das ist halt auch so ein typisches Ding bei solchen Spielen.
So das Dead or Alive-Symptom so mäßig.
Ja, genau.
Da merkt man halt wirklich, wo die Prioritäten reingegangen sind.
Ja.
Ja, aber ich finde da Final Fantasy noch verhältnismäßig harmlos und ja, eingängig auch für die Allgemeinheit.
Ja, das stimmt.
Nee, da gibt's auf jeden Fall auch nochmal Updates und wäre auch interessant, wenn dazu vielleicht mal eine Folge kommt, gerade im Vergleich dann zur damaligen Folge. So
haben wir nicht selten. Wissen wir das.
Ja, es kam bis jetzt selten vor, dass ein Spiel rauskam und dann nochmal die Fortsetzung, beides, seitdem es den Podcast gibt. Und beides irgendwie aktiv direkt besprochen wurde. Kann ich mich zumindest gerade nicht dran erinnern.
Das schon ja, stimmt.
Nee, deswegen, aber das ist ganz cool.
Wenn wir schon über alte Folgen sprechen, da muss ich auch sagen, dass ich halt letztens nochmal geguckt habe, bei Crusader Kings 3 gibt es jetzt irgendwie neues DLC, was ich nur so halb mitbekommen habe. Und da habe ich auch gedacht, eigentlich müsste ich da mal demnächst wieder reingucken, da müssen wir dazu auch mal ein bisschen drüber sprechen, zumindest in unserer Patch-Notes-Folge und so.
Auch cool, ja.
Weil das ja auch Dauerthema ist, mit dem wir damals gestartet sind eigentlich.
Crusader Kings?
Ja, das war unsere erste Folge.
Nee, die erste Folge war Bioshock.
Achso, stimmt, da war das so rum. Welche Folge war denn Crusader Kings? Oder war das so, dass es die erste versteckte Folge war? Wir hatten noch eine erste Folge, die wir nicht hochgeladen haben. Was war das denn nochmal?
Shadow of the Colossus war das.
Okay, ja, stimmt.
Crusader Kings ist Folge 20 oder so. Ich glaube sogar, die kam erst im zweiten Jahr. Ich bin mir
aber nicht sicher. Was war denn mit der Folge? War das die meistgehörte? Irgendwas
war das? Das war die meistgehörte, ja.
Okay, dann war das. Ja. Dann war das.
Unsere beliebteste Folge. Ja, ich kann mir einfach vorstellen, dass die bei Spotify am besten funktioniert, weil es nicht so viel Zeug zu Crusader Kings gibt und vielleicht wirklich viele danach gesucht haben wegen Reviews oder sonst wie was. War damals meine Prediction, aber keine Ahnung.
Ich glaube, die ist einfach von der Qualität her so krass.
Ich habe aber auch lange nicht mehr geguckt nach Statistiken. Wäre ganz interessant, das mal wieder so abzuchecken. Gerade im Vergleich jetzt, wo ich die Final Fantasy Folge gehört habe, muss ich sagen, es gibt aber auch ganz viele Folgen, die ich immer mal wieder gerne so einschalte. Und das ist vor allem das Soundquiz und das
Quiz wieder reinhören. Ja, das Quiz, die Quizzes müssen wir auch nochmal wieder reinziehen. Die gucke ich mir eigentlich oder höre ich mir eigentlich auch jedes Jahr immer an.
Ja, weil die haben einfach einen nicen Vibe. So, die hören sich richtig gut weg.
Ja,
und sind immer wieder witzig, haben gute Szenen.
Ein einziger Skandal.
Ja, und brauchen auch mal wieder ein Update beziehungsweise eine Fortsetzung.
Stimmt eigentlich.
Weil das letzte Mal, dass wir da so ein bisschen mehr Aufwand betrieben haben, ist auch schon fast 2 Jahre her, glaube ich. Also jetzt im Bereich Special-Folge.
Ja.
Wir mal behalten wir uns auf jeden Fall für dieses Jahr vor. Ja, das war es bei mir auch eigentlich schon so gaming-technisch. Ich habe eben ein bisschen Rocket League mit Daniel gezockt. Also das ist so das Online-Ding, was ich ganz gerne spiele. Aber habe ich ja jetzt auch schon in letzter Zeit immer mal wieder erwähnt. Ja, und so ein paar andere Updates gibt's in Form von Livestreams. Es war ja ganz lange geplant oder zumindest ein Gerücht, dass eine Nintendo Direct im Februar erscheint. Haben alle gehofft, irgendwie ist das so ein typischer Monat, in dem Nintendo Directs oft kommen. Es ja, waren ein paar Ankündigungen für dieses Jahr schon klar, aber irgendwie dachte man, Nintendo musste eigentlich noch ein bisschen was bringen. Und wann kommt eigentlich die Switch 2-Ankündigung? Da rechnen viele mit, eigentlich schon für dieses Jahr. Ein paar gehen da auch eher für nächstes Jahr von aus. Ja, und irgendwann kam dann halt die Ankündigung einer Nintendo Direct, aber leider als Partner-Showcase. Also in dem Zusammenhang dann schon fast wieder komplett uninteressant. Für alle, die da nicht so Bescheid wissen, Partner-Showcase heißt eigentlich, da kommt kaum First-Party-Zeug von Nintendo selbst, sondern einfach nur von Third-Party-Entwicklern, Sachen, die auf der Switch erscheinen. Und ja, dementsprechend schon ein ganz Stück uninteressanter.
Ja.
Und ich kann mich da eigentlich auch an keine Ankündigungen erinnern, die mich in irgendeiner Form interessiert hat. So. Ich scroll da gerade noch mal so durch und nee, da war nicht wirklich was. Ja, deswegen, das war schade. Mal gucken, wann die nächste wirkliche Nintendo Direct kommt. Viele Gerüchte besagen, dass eigentlich die Switch 2 für dieses Jahr geplant war, so als Release im Oktober oder September ungefähr. Und das hat sich jetzt verzögert, kommt wahrscheinlich doch erst Anfang nächstes Jahr raus. Und eigentlich sollte die Ankündigung für die Switch 2 schon im März stattfinden. Aber weil sich der Release allgemein verschiebt, ja, wird die Ankündigung wahrscheinlich erst so im Sommer kommen. Sind gerade so Gerüchte, muss nichts heißen, teilweise von verlässlichen Quellen. Deswegen da sind wir mal gespannt, weil eigentlich denke ich, mit dem restlichen Line-Up, was Nintendo momentan auf der Switch fährt, müssen sie jetzt wirklich mal die neue Konsole droppen. Es wirkt fast schon so, als würden sie ein paar große IPs für die neue Konsole zurückhalten. Sei es Metroid Prime 4, sei es ein neues Donkey Kong, sei es ein neues Mario. Da muss jetzt eigentlich bald mal wieder was kommen. Und ja, im Normalfall sollte das auf der Switch 2 der Fall sein. Hoffen wir mal. Ich bin da sehr gespannt, was passiert.
Gibt's denn schon irgendwelche, ich sag jetzt mal, also nicht bestätigten Gerüchte, aber irgendwelche Gerüchte mit ein bisschen mehr Substanz, was jetzt wirklich an der Switch 2 dann Switch 2 ist?
Also das, was ich gehört habe, ist, es bleibt in dieser dualen Funktion als Handheld und trotzdem Heimkonsole. Das wollen sie aufrechterhalten, hat ja auch super funktioniert.
Ja, ist eine gute Idee.
Und der technische Stand soll so auf PS4-Niveau sein.
Okay.
Was viele schon als Krise sehen, glaube ich. Also kann ich irgendwie nachvollziehen, dass Nintendo da ja jetzt eh nicht komplett mit der Next Gen mitgehen will. Aber man kann auch sagen, PS5 und Xbox Series X sind jetzt auch schon 3-4 Jahre alt, so zumindest zu dem Zeitpunkt, wo die Switch 2 dann erscheinen wird. Also die sind dann ja auch schon am Überlegen für die nächste Generation. Und PS4-Niveau wäre vielleicht dann für nächstes Jahr noch okay, wenn man bedenkt, dass man es auch auf dem Handheld spielen kann oder als Handheld. Aber du musst dann ja auch wieder 6-7 Jahre in die Zukunft denken. Und dann ist es ja wieder todesveraltet so. Deswegen mal gucken. Meine Hoffnung wäre, dass es schon besser ist als PS4. Zumindest PS4 Pro oder so wäre cool vom Niveau her. Aber das werden wir sehen. Aber ansonsten, was die da für Innovationen reinbringen wollen, ja, wird schwierig. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass sie es so in die Wii-Richtung machen, wo die Wii ultra erfolgreich war und die dann dachten bei der Wii U, ey, wir wollen es gar nicht so krass ändern. Wir nennen es jetzt nicht GameCube oder so, wie wir es im Vorhinein gemacht haben, mit einem komplett neuen Namen, sondern wir wollen den Wii-Namen beibehalten, aber so ein bisschen was extra machen. Keiner hat's gecheckt. Jeder dachte, das ist irgendwie nur eine Art Add-on für die Wii. Und die Konsole war vom Marketing her ultra scheiße und hat sich nicht verkauft. Und bei der Switch könnte es halt jetzt in eine ähnliche Richtung gehen. Du musst es eigentlich schon fast Switch 2 nennen oder wieder einen ganz neuen Namen dir überlegen, weil wenn du irgendwie Switch
Neo
irgendwas schreibst, als Switch Neo, dann rafft's doch wieder keiner.
Naja,
oder?
Dann fühlt sich das an, als wäre es die Switch OLED.
Genau. Deswegen, das wird interessant, was die da machen. Was ist denn deine Prediction? Also, was glaubst du? Hast du da irgendwie eine Vorahnung?
Also, ich habe nicht wirklich Plan. Meiner Meinung nach ist es, glaube ich, es ist eigentlich eine smarte Entscheidung, wenn du im Endeffekt so das Grundding von der Switch einfach mitnimmst und dann versuchst, ein Hardware-Update zu machen. Mhm. Also, dass du einfach bessere Hardware hast, dass du mehr kannst einfach, auch den Entwicklern mehr bietest. Und dann ist halt die Frage, kannst du vielleicht noch dafür sorgen, dass sie sich besser anfühlt in der Hand, dass du einen größeren Bildschirm mit mehr Komfort tragen kannst, so dass es dann auch während des Handheld-Spielens sich vielleicht noch cooler anfühlt, einfach das in der Hand zu haben oder sowas. Oder einfach natürlicher. Weil das ist ja immer mit einer der, ich sag jetzt mal, größten Herausforderungen, gerade bei so Handhelds, dass du teilweise einfach nach 2 Stunden irgendwann einfach Fingerschmerzen hast oder so.
Zum Beispiel, ja.
Ich habe
in Another Code jetzt auch viel im Handheld-Modus gespielt und muss sagen, was halt immer wieder auffällt, ist, dass die Switch einfach relativ breit ist und das ist schon ungewohnt, so die Hände immer so weit auseinander zu haben. Und man kann auch nicht so geil wie beim DS oder Gameboy früher sich hinlegen auf die Seite und das dann zocken, weil dein rechter Arm einfach die ganze Zeit so mega in der Luft ist, wenn du das so machst, weißt du?
Ja.
Das ist einfach eine etwas unangenehme Haltung im Handheld-Modus.
Ja. Ja, das ist immer das Problem. Also es ist doch beim DS das Gleiche, dass man irgendwann immer da gesessen hat und ich dachte so irgendwie, gleich fällt mir hier irgendwas ab.
Und da fand ich es verhältnismäßig halt noch angenehmer. Also dass die Switch schon
ein bisschen nicht so schwer ist.
Ja, und auch einfach breiter. Wie gesagt, gerade in dieser seitlichen Haltung ist dein Arm wesentlich weiter oben als noch beim 3DS oder so. Beim 3DS kannst du den noch fast mit auf die Couch oder aufs Bett anlehnen. Gleichzeitig, weil nur die Hand so ein bisschen nach oben ausgeweitet werden musste. Naja, was für mich auf jeden Fall Pflicht ist, ist, dass der Bildschirm dann auch OLED sein muss. Also wenn sie da wieder ein Downgrade machen und sagen, okay, wir hatten jetzt Special OLED, aber wir behalten uns das jetzt wieder vor für eine Special-Version der Switch 2 dann auch, das wäre Quatsch. Also wenn du mit der Switch schon auf OLED gehst als Erweiterung, dann musst du das jetzt auch fortführen, finde ich.
Also das wäre halt krass cheap einfach.
Ja, weil da habe ich auch schon so ein paar Gerüchte gehört, dass das alles noch nicht so safe ist.
Ja.
Mal gucken. Und dann hoffe ich halt, dass es halt richtig Geld startet vom Spiele-Line-Up her, weil sie wirklich jetzt das letzte Jahr sehr ruhig ausklingen lassen. Es kommt ja jetzt bald dieses Prinzessin Peach-Spiel raus, was mich aber nicht so interessiert. Das ist zumindest was Neues. Aber der Rest sind eigentlich nur Ports, wenn man ehrlich ist. Das ist cheape Entwicklung. So, vor allem, also Paper Mario finde ich ja noch cool, aber Luigi's Mansion, das ist wirklich einfach nur so ein Ding. Okay, das bauen wir mal so ein. Das hat sehr wenig Aufwand. Und da machen wir Easy Money mit und können halt die Zeit für Entwicklung in andere Spiele packen. Und ich will jetzt irgendwann mal auch sehen, wo diese Entwicklungszeit denn reingepackt wird. Was macht Retro Studios seit 10 Jahren? Außer Metroid Prime seit 5 Jahren davon entwickeln. Was machen die Haupt-Nintendo Studios, die für die Mario Games verantwortlich sind, so? Das will ich so im ersten Jahr der Switch 2 dann auch als Top-Notch-Spieler sehen. Weil sonst frage ich mich echt, wie sie die Zeit irgendwie investiert haben in den letzten Jahren.
Abseits von Zelda.
Nee. Es ist ja irgendwie alles ganz okay. Ja, aber es ist auch crazy, wie lange die Switch jetzt schon besteht. Man kann sie ja trotzdem gut zocken, so. Es ist alte Hardware, sie war auch schon ein bisschen veraltet zu den Zeiten, wo sie rausgekommen ist. Aber du kannst trotzdem gut Mario Kart spielen, so, oder ein Smash Brothers. Will ich auch gar nicht sagen, aber wir müssen ja auch immer gucken, wie sind wir gerade bei diesen Multiplattform-Sachen unterwegs. Und ich will nicht, dass dann plötzlich irgendwann auf der Switch 2, 6 Jahre später, dann noch später ein GTA 5-Port erscheint oder so. Ich will nicht, dass wir dann auf dem Niveau unterwegs sind, weißt du? Ich will dann eher, dass da auch ein Elden Ring gezockt werden kann. Oder was auch immer dann gerade bei Elden Ring abgeht zu dem Zeitpunkt. Wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber sowas wäre halt cool.
Es wäre halt einfach schön, wenn man sagt zum Beispiel, dass nicht, keine Ahnung, also wenn man zum Beispiel darüber spricht, was das Steam Deck kann, so, ne? Du kannst es eigentlich nicht in Konkurrenz mit der Switch setzen, weil es halt von den Möglichkeiten und von den Spielen her halt einfach schon was ganz anderes bietet. Nicht nur dadurch, dass es halt fast ein modbarer PC ist, so, sondern dass es halt auch einfach ganz andere Spiele abdecken kann, die auf der Switch überhaupt nicht laufen. Das heißt, du kannst da eigentlich gar keine große Konkurrenz setzen.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht Nintendos Ziel, weil sie halt auch wissen, dass sie ihre eigenen IPs haben, die wieder Alleinstellungsmerkmale
sind. Ja, aber das ist halt eine Sache, du musst dich damit auseinandersetzen, dass die Leute trotzdem anfangen, Preise zu vergleichen, ne, und dann.
Ja, das natürlich.
Aber die Leute werden sich in Zukunft nur besser auskennen mit Computern und irgendwann ist dann die Frage, wollen sie wirklich so ein geschlossenes System haben, wie das, was Nintendo mal anbietet? Oder wollen irgendwann mehr Leute halt ein System haben, wo sie viel modden können, wo sie viel selbst machen können, wo sie dann halt ihren Steam-Account vom Rechner einfach dann draufpacken, dann zu Hause am Rechner zocken und danach dann einfach auf dem Kollegen weiter? Oder dann ist auch die Frage, vielleicht denkt sich Sony irgendwann so, hey, vielleicht sollten wir doch noch mal irgendeinen kleinen Handheld rausbringen, der dann irgendwie mit der PlayStation spricht oder so. Und dann könnte es halt auch wieder ganz schnell ganz schwierig werden für Nintendo.
Ja, wird sich zeigen. Ich glaube, die wissen halt, dass sie erstens günstiger sind. Und das wird aber auch eher das Problem sein, dass sie dadurch auch technisch limitiert sind, um so einen gewissen Preis zu halten der Konsole für die Allgemeinheit, damit es halt auch die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekommen können und so. Ohne dass das eine zu krasse Investition wäre für die Eltern, wie es zum Beispiel beim Steam Deck wahrscheinlich der Fall wäre. Und ja, andererseits werden sie weiter auf ihre IPs bauen, um so ein bisschen konkurrenzlos zu bleiben in dem Aspekt. Was aber auch schwierig ist. Ich meine, sie könnten gefühlt die krasseste Konsole aller Zeiten sein, wenn sie technisch besser wären. Weil sie haben die besten Exklusivtitel mittlerweile, muss man sagen. Gerade so, wo Sony diese Exklusivtitel auch immer mehr aufgibt, hat man das Gefühl. Und auch mit der PS5 ein bisschen underperformt. Hast du das mitbekommen, dass Sony mit den Verkaufszahlen unzufrieden ist?
Und ja, aber das ist, glaube ich, auch meckern auf hohem Niveau.
Ja, sind sie auch, hundertprozentig. Ich meine, 55 Millionen verkaufte Einheiten. Also, sieht jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus, hätte ich gesagt. Und auf jeden Fall besser als die Konkurrenz. Und wenn sie da irgendwas zu meckern haben, dann liegt es auch, glaube ich, am verkackten Launch so, wo sie viele verloren haben, wie auch dich zum Beispiel so ein bisschen.
Ja.
Bis heute so. Ich glaube, da geht es vielen ähnlich. Und die sind dann vielleicht eher auf den PC geswitcht oder sonst wie was. Also da liegt es dann eher so daran. Aber wenn du da dann schon so mitbekommst, ja, vielleicht kommt jetzt bald die PS5 Pro und PS6 ist dann vielleicht gar nicht so weit entfernt. So wirkte das nämlich, als sie das gesagt haben mit diesem Unzufrieden. Von wegen, ja, weil wir unzufrieden sind, geht's früher in die nächste Gen.
Ja.
Ja, ist halt auch crazy, dann so im Vergleich zu hören, wenn man bedenkt, wie lange schon die Switch unterwegs ist.
Ja, das stimmt.
Und was jetzt dann auch mit der Switch 2 dann passiert. Mal gucken. Auch interessant, was wie das dann mit Pokémon aussieht. Weil da können wir dann ja auch gleich auf die Pokémon-Diskussion übergehen. Da wurde nämlich ein neues Spiel angekündigt. Es gab eine Pokémon-Präsenz, wo vor allem neue Apps vorgestellt wurden, beziehungsweise Updates für bereits bestehende Apps. Das war so das Hauptaugenmerk. Und die ganze Zeit war die Hoffnung halt auf eine neue Gen oder Remakes oder sonst wie was, halt ein richtiges Hauptspiel. Das war so das Interessanteste. Kurz auf die Apps bezogen. Die Updates haben mich größtenteils nicht so interessiert, da kann ich auch nicht so viel zu sagen. Aber eine neue App, die ich zumindest persönlich ganz interessant finde, ist diese Pokémon TCG-App. Ich glaube, Pokémon Trading Card Game Pocket heißt die. Okay. Ist für dieses Jahr angekündigt und ist so ein System, wo du ja miteinander traden kannst und gegeneinander kämpfen kannst mit dem Pokémon TCG. Also den Pokémon-Karten. Ich glaube aber in einer simplifizierten Variante, so wie ich es verstanden habe, anhand des Trailers. Weil ich glaube, es gibt keine Energiekarten und so. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Das sind jetzt nur so Vermutungen. Es ist so ein System, wo du, ja, glaube ich, gut reinpayen kannst, wo du dir dann digital Pokémon-Karten halt holen kannst. Was aber cool ist an der App, ist, dass sie dir jeden Tag 2 Gratis-Packs schenkt. Ja, okay. Und das finde ich halt irgendwie ganz nice, dass du dir die App runterlädst, du ja, dir im besten Fall vornimmst, nicht reinzupayen, sondern einfach sagst, ey, ich hab das dann. Und dann holst du dir da jeden Tag deine 2 Gratis-Packs, hast vielleicht ein geiles Erfolgserlebnis, wenn mal was Cooles drin ist, und dann tauscht und campst einfach ein bisschen sporadisch mit Freunden online. Und das finde ich eigentlich perfekt, weil ich finde die bisherige Pokémon Trading Card App für PC, aber auch für Handy, ja, ein bisschen nicht perfekt umgesetzt. Da könnte man viel mehr draus machen. Und ich habe das Gefühl, das haben sie eingesehen und versuchen hiermit jetzt ein bisschen moderner und zeitgemäßer zu sein, was das angeht, weil eigentlich hat das ja ultra viel Potenzial.
Ja, das ist krass eigentlich.
So, ich verstehe da nicht ganz, warum sie es dann anscheinend simplifizieren im Kampf, aber vielleicht habe ich das einfach nur falsch verstanden anhand des Trailers. Ja, und dann wäre es halt, wie gesagt, einfach cool, da so ein bisschen so ein Sammelding für jeden Tag zu haben und so zu gucken, was habe ich für Goodies. Also das finde ich immer so ganz nett so, wenn 0-0 schlägt und ich direkt so gucke, okay, was sind denn die Packs, bevor ich schlafen gehe.
Dave, ist dann auch eine schöne Sache, einfach um da halt zwischendurch mal reinzugucken. Das finde ich immer wichtig bei so Handyspielen, dass sie dir ja die Motivation geben, halt einmal am Tag oder zweimal am Tag reinzugucken, aber dir nicht irgendwie so den Zwang vorsetzen, dass es unangenehm wird oder so, sich arbeitstechnisch anfühlt.
Ja.
Was ja oft immer das Ziel ist, dass Apps, also gerade Handy-Apps, sich halt dazu bekommen wollen, dass du mindestens einmal am Tag einmal reinguckst, um halt einfach ja deine Aktivität zu steigern, um dann dich dafür zu bringen, irgendwann dann doch reinzupayen.
Genau. Weil du dann frustriert bist, dass du nach 5 Minuten schon wieder nichts mehr am Tag machen kannst, und dann musst du halt payen, damit es weitergeht.
Genau.
Wenn du mal so richtig reinsuchten willst.
Dann oder geht's im
schnelleren Progress, genau.
Ja.
Ja. Das finde ich zumindest noch die interessanteste App. Hat leider noch keinen genauen Release, außer dass es dieses Jahr kommen soll. Aber da bin ich zumindest interessiert dran. Und dann kam am Ende halt die Spieleankündigung. Sehr kryptischer Trailer. Du siehst Pokémon in so einer futuristischen Optik. Alles so blau-schwarz, irgendwie als wärst du digitalisiert, irgendwelche Polygone, die da rumlaufen, in so einem Städteszenario. Ich habe mich dann schon gewundert, weil ich das Gefühl hatte, es sind prozentual ziemlich viele Pokémon aus Kalos am Start, also aus der X- und Y-Region. Und dann wirkte das alles auch so ein bisschen Paris-mäßig. Und wir wissen, X und Y hat die eine Stadt, Illumina City, die an Paris angelehnt ist. Und dann ja, kam der große Reveal. Es war Pokémon Legenden, eine Fortsetzung. Es gab ja bereits Pokémon Legenden Arceus. Jetzt wieder ein neuer Pokémon Legenden Teil, aber diesmal Pokémon Legenden Z-A. Beziehungsweise Z bis A oder Z minus A. Bisschen crazy.
Ist das Alphabet oder was?
Ja, ich check's auch nicht so ganz. Also Z ergibt total Sinn, weil damals, als wir X und Y hatten, haben sich alle gefragt, ja, wann kommt denn die Extra Edition raus? Die Special Edition hatten wir ja früher immer. Gold, Silber kam, Kristall.
Ja, ja.
Rubin, Saphir kam, Smaragd und so. Platin bei Diamant und Perl. Und bei X und Y hatten sie irgendwie aufgehört. Beziehungsweise sind sie schon bei Schwarz und Weiß ein bisschen anders angegangen. Da gab's dann ja die Fortsetzung mit Schwarz und Weiß 2. Aber irgendwie ist uns immer Z verwehrt geblieben. Und vom Content her bei X und Y hatte man aber total das Gefühl, es muss noch eine Special Edition kommen, weil es ganz viele Areas gab, die nicht so ganz, ja, zu Ende gedacht waren, wo man dachte, okay, da wird wahrscheinlich in der Special Edition dann noch ein bisschen was mitgemacht. Und dann kam das nie. Und jetzt haben sie es wahrscheinlich in Form von Pokémon Legenden Z bis A verwirklicht. Keine Ahnung, wie man den Titel jetzt letztendlich ausspricht. Ein bisschen, ja, typisch unnötig kompliziert so.
EA.
Ja, aber mal gucken, was es damit auf sich hat. Ja, und Pokémon Legenden kennen wir ja vom Prinzip her. Das war so ein bisschen dieses Open-World-mäßige. Obwohl Pokémon Legenden Arceus jetzt noch gar nicht so krass in diese Open-World-Richtung ging, war ja eher Monster Hunter-mäßig. Du hast verschiedene Areas, die dann in sich geschlossen eine offene Welt sind. Aber insgesamt war es kein komplett offenes Spiel, wie es jetzt bei Pokémon Karmesin und Purpur der Fall ist. Ja, und mal gucken, wie sich das jetzt mit Pokémon Legenden Z bis A weiterführen. Was ein interessanter Fakt hierbei ist, ist, dass ich gehört habe, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, ich glaube aber schon, das ganze Spiel soll nur in dieser Stadt Illumina City stattfinden.
Oh.
Und irgendwie Ziel davon soll sein, die Stadt irgendwie mit aufzubauen oder so. Und ich raff's nicht so ganz, weil Pokémon Legenden Arceus hat ja auch in der Vergangenheit gespielt und dieses Pokémon Legenden gibt allgemein so diesen Vergangenheitsvibe. Andererseits wirkte dieser Trailer aber sehr futuristisch und da frage ich mich, spielt der jetzt der Ableger in der Zukunft oder geht's von der Vergangenheit in die Zukunft und wie machen die das allgemein mit der Stadt? Wo ist dann so dieser Erkundungstrieb? Ich meine, Open-World-Spiele können gut in der Stadt stattfinden. Das haben wir bei Cyberpunk gesehen, das haben wir schon bei GTA gesehen und so. Wäre interessant, das mal in einem Pokémon-Szenario zu sehen. Aber so ganz, was da passieren soll, kann ich mir noch nicht so vorstellen. Ob es überhaupt also, so diese wilden Encounter gibt, ob es eher so ein Trainer-Szenario wird.
Müsste dann schon meiner Meinung nach safe sowas wie Dungeons oder irgendwie eine Kanalisation geben, weil sonst ist so eine Stadt auch, wie du schon sagst, irgendwie, weiß nicht, nicht wild genug, in Anführungszeichen.
Mhm.
Muss ja halt irgendwo auch gar die unerforschten Gebiete haben, sag ich mal.
Ja. Ja, wäre interessant zu sehen, kann ja auch sein, dass das so ein Zukunftsszenario ist, wo auch in der Stadt voll viel abgeht und voll viel wilde Pokémon unterwegs sind. Aber trotzdem, ja, für das, was ist ein bisschen crazy. Vielleicht geht's ja auch eher in die Pokémon Colosseum und Pokémon XD Richtung, wo es auch nicht so viele wilde Encounter gab, sondern es dann eher echt so ein Story-Progress-Spiel war als RPG mit vielen Kämpfen und dafür dann verhältnismäßig anspruchsvoll und so. Das könnte ich mir auch noch am ehesten in der Stadt vorstellen. Und allgemein, wie sie die Stadt aufbauen, wird halt interessant, weil die war natürlich in X und Y verhältnismäßig klein und komprimiert und die müssen sie natürlich jetzt extrem viel größer machen, damit das als richtige Open World auch gut funktioniert. Mit viel mehr Detail und so und vollständig fast begehbaren Gebäuden. Also wenn nicht vollständig, wenn du ganz viele Hochhäuser hast, musst du die nicht alle begehen können, aber natürlich wesentlich mehr begehbare Gebäude, als wir das jetzt bei Karmesin und Purpur gewohnt waren.
Ja, das auf jeden Fall. Also du musst halt wirklich schon, wie du meinst, so eine Cyberpunk-Welt aufbauen, wo es dann auch irgendwelche Lagerhäuser gibt oder sowas, wo du dann irgendwie dann die wilden Encounter hast oder sowas.
Ja. Also ich finde, es hat viel Potenzial. Ich finde es interessant und ich finde auch gut, dass es nicht direkt wieder eine neue Generation ist, weil das ging die letzten Jahre eh immer zu schnell.
Ja.
Es war ja allgemein die Frage im Vorhinein. Man dachte sich schon, was wird angekündigt und es war eher so die Frage, neue Generation oder Schwarz und Weiß Remake, weil die werden als nächstes an der Zeit. Da hatte ich schon so ein paar Fake-Bilder gesehen, Fake-Leaks im Vorhinein, wo das dann so ähnlich aussah wie das Diamant und Pearl Remake von der Optik her, also diese Chibi-Optik. Alt-Schwarz- und Weiß-Remake, was mich schon enttäuscht hätte.
Ja.
Weil wir alle waren ja jetzt nicht so mega happy mit den Diamant- und Pearl-Remakes. Die waren solide, aber schon, ja, optisch nicht wirklich nice. Nicht wirklich ein krasses Upgrade im Vergleich zum vorherigen Spiel. Da habe ich auch mal eine Folge zugemacht. Könnt ihr gerne noch mal anhören, falls ihr da mehr wissen wollt. Ja, deswegen, das hätte mich enttäuscht, wenn Schwarz und Weiß Remake, dann bitte auch richtig, mit richtig viel Aufwand und auch einem geileren Grafikstil insgesamt. Deswegen bin ich erstmal froh, dass da nichts passiert ist. Neue Gen wäre mir auch zu früh gewesen. Deswegen bin ich hiermit jetzt schon ganz zufrieden. Obwohl es auch crazy ist, dass man jetzt eher wieder so in Richtung Generation 6 geht, weil X und Y war ja Generation 6. Mit Z bespielst du eher so diese Phase der Pokémon-Ära. Und Schwarz und Weiß hast du damit ja so ein bisschen außen vor gelassen. So, was auch wieder komisch ist. Also es kommt wahrscheinlich noch, das bekommt seinen Moment. Aber trotzdem so von der Reihenfolge her ein bisschen seltsam, sage ich mal. Ja, vielleicht also, rechnen sie da eher so ein bisschen mit ihren bisherigen Konzepten von wegen neue Gen Remake. Ist ja jetzt eh ein bisschen offener, seitdem es Legenden gibt.
Frage ich mich mal, ob das dann halt wirklich einen größeren, tieferen Grund hat. Oder ob sie da manchmal auch einfach mal so einen Sprung machen und dann da manchmal stehen und sagen so, oh fuck, wir haben ja noch was vergessen. Das heißt, wir müssen irgendwann nochmal diesen Schritt zurückgehen auch. Oder ob sie halt jetzt ganz absichtlich eben dann bei bestimmten Gens irgendwie noch einen Schritt machen, weil sie sich denken, dafür wollen wir irgendwas anderes machen oder da haben wir irgendwas geplant.
Ja, oder ob sie allgemein wegen der ganzen Kritik jetzt sich auch umstrukturieren, was so die Art und Weise angeht, die Spiele zu programmieren. Und deswegen sagen sie, okay, jetzt nicht wieder ein halbgares Remake zu einem bisher bestehenden Spiel, was nicht unbedingt besser ist als das Original, sondern eher eine ganz andere Art und Weise des Spiels und extra Legenden genutzt, weil sie wissen, da haben sie noch viel mehr Offenheit so. Da müssen sie sich nicht irgendwie an eine Arena-Struktur halten oder so, sondern da können die wirklich mal machen, was sie wollen, irgendeine neue Vision ausspielen lassen oder so.
Ja, auch dieses Unverbrannte einfach.
Das finde ich nämlich auch noch das Interessanteste daran. Und interessanter Punkt ist, sie haben gesagt, es erscheint 2025 weltweit. Und das ist so die längste Pause zwischen verschiedenen Pokémon-Spielen, die wir jemals hatten. Denn Karmesin und Purpur erschien Ende 2022.
Ja.
DLC dafür kam letztes Jahr. Und dieses Jahr ist jetzt noch gar nichts angekündigt. Hat auch viele aufgeregt, viele haben die Direct gesehen und dachten danach, ja, worauf soll ich mich jetzt dieses Jahr freuen? Ist ja schon ein bisschen kacke, was ich irgendwo im Ansatz verstehen kann. Aber ich finde, das ist eine Pause, die Pokémon auf jeden Fall gebraucht hat. Gerade mit diesem Anspruch, den sie eigentlich in dieser Spieleserie haben müssten. Und wenn man bedenkt, dass immer wieder ein Kritikpunkt war, ey, die Spiele sind ja vom Konzept her vielleicht gar nicht so schlecht, aber sie hätten einfach mehr Entwicklungszeit gebraucht, damit das alles wirklich rund läuft. Ist das jetzt so meine Hoffnung, dass die wirklich gesagt haben, ey, wir haben hier eine Idee, für die brauchen wir aber mehr Zeit. Und dann wird's hoffentlich auch richtig cool. Und dann bin ich auch bereit, länger zu warten. Vor allem, weil ich ja Karmesin und Purpur eh noch nicht durchgespielt habe. Deswegen finde ich es eher was Positives.
Das ist aber auch halt typisch Pokémon-Fan. Ne? Einerseits, also ganz Pokémon-Community meine ich, dass sie einerseits ja schon insgesamt alle zusammen immer sagen, okay, gebt doch mal dem Spiel ein bisschen Zeit, macht doch mal was Vernünftiges und setzt euch ein bisschen länger hin, bevor man immer so eine Scheiße abliefert. Dann machen sie es und dann sind halt die Fans wieder so, ja, fuck, da muss ich jetzt wieder ein ganzes Jahr warten. Was mache ich dann jetzt? Ist ja voll scheiße. Das ist halt auch mal so eine schwierige Sache, mit denen du immer arbeiten musst.
Da kannst du es nie jedem recht machen.
Nee. Jetzt kann man halt nur hoffen, dass sie allen zeigen, okay, wir haben uns jetzt die Zeit genommen, es hat sich gelohnt, viel Spaß.
Ja, absolut. Aber da bin ich dann halt jetzt auch interessiert daran. Also ich finde es prinzipiell, wie gesagt, voll gut, dass es erst nächstes Jahr erscheint. Zumindest in der Hoffnung, dass es dementsprechend auch gut ist, wenn es nächstes Jahr erst erscheint und es trotzdem technisch wieder Müll und total verbuggt.
Ja.
Dann ist es umso schlimmer. Aber so prinzipiell jetzt erstmal finde ich es nicht schlimm, die längere Wartezeit. Heutzutage vergeht die Zeit ja eh gefühlt viel schneller als vor 10 Jahren noch für uns persönlich so von Empfinden her. Deswegen, da, das ist eh schneller gekommen, als man denkt. Der Release dann.
Ja.
Und interessant wird halt, erscheint das nur für die Switch? Oder vielleicht dann auch schon für die Switch 2. Ist es das letzte große Spiel für die Switch? Sie haben jetzt eine Nintendo Switch hier noch mit aufgeführt, natürlich. Aber wenn man von 2025 ausgeht und ey, irgendwann im Laufe von 2025 muss die Switch 2 spätestens erscheinen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was hier los ist. Ich denke mal, Anfang 2025 wird es dann soweit sein. So ähnlich wie bei der Switch damals, so Anfang März vielleicht. Ja, wäre interessant zu sehen, ob sie irgendwie so zweigleisig fahren mit einem Release für beide Konsolen. Oder ja, ob es vielleicht auch einfach, wenn dann eher für die Switch erscheint wahrscheinlich, weil bei Pokémon hatte ich oft das Gefühl, da wollen sie eher so noch die große Tragweite haben. So, wo sie wissen, ey, die Konsole wurde 110 Millionen Mal verkauft. Da haben wir einfach mehr Potenzial als jetzt bei der komplett neu veröffentlichten, was die Verkaufszahlen angeht. Das war bei Schwarz und Weiß 2 damals genauso. Das kam noch für den DS raus, obwohl der 3DS, glaube ich, schon erschienen war oder zumindest kurz davor war zu erscheinen. Habe ich damals auch nicht verstanden, aber ich glaube, das hat für Pokémon einfach zu dem Zeitpunkt mehr Sinn ergeben.
Ja.
Deswegen, das ist auch nochmal ein interessanter Faktor, werden wir mal sehen. Gerade wenn sie technisch jetzt wirklich mal was Ordentliches abliefern wollen, wäre das ja auch viel Potenzial, einfach eine bessere Hardware da zur Verfügung zu haben mit der nächsten Konsole für Game Freak. Ja, genau, und wichtig, auch Game Freak entwickelt das. Also jetzt nicht wieder so ein Third-Party oder externer Entwickler wie bei den Diamant und Pearl Remakes damals. War aber auch schon mitzurechnen als Pokémon-Legenden-Spiel. Das war bei Legenden Arceus ja auch bereits so, dass Game Freak da am Werk war und versucht jetzt, sich mal ein bisschen weiterzuentwickeln. Anscheinend. Hoffen wir es zumindest mal. Ich bleib gespannt. Aber ja, dementsprechend nicht so viel neues Pokémon-Zeug dieses Jahr. Vielleicht ja noch irgendein Spin-Off oder so. Neues Mystery Dungeon oder sowas. Ich finde, das könnte die Wartezeit noch mal ganz schön verkürzen.
Ja, das solange sie dadurch nicht, sag ich mal, den Fokus verlieren, oh scheiße.
Ja, genau, aber das machen ja eh immer andere Entwickler. Deswegen, das sollte kein Problem sein, denke ich und hoffe ich. Oder die machen das ganz anderes. Meine größte Hoffnung ist ja eh immer irgendwie noch mal was so in die Pokémon XD und Colosseum Richtung, weil ich das echt gefeiert habe. Und ich habe letztens auch wieder durch einen Tweet ist mir aufgefallen, wie crazy das eigentlich ist. Man denkt immer, die haben die Spiele fast vergessen oder die wollen gar nicht, dass wir wissen, dass die existieren, weil das alles mit dem Krypto-Pokémon auch so typisch Anfang 2000er war, so ein bisschen edgy, ein bisschen crazy. Weißt du gar nicht, ob die sich das heutzutage noch trauen würden. Aber es gibt ja auch Krypto-Pokémon bei Pokémon Go. Also da sind sie irgendwie wieder drauf eingegangen. Sie haben es da ein bisschen anders umgesetzt, aber trotzdem ist es so eine Idee, die sie nie komplett verworfen haben. Und das ist dann auch wieder so ein Indikator, wo du kurz denkst, ja, vielleicht ist das Thema ja auch doch noch in deren Hinterköpfen und vielleicht wird das irgendwann nochmal aufgegriffen. Wir alle waren auch überrascht, als Pokémon Snap 2 rauskam. Also es ist nicht so, als wären diese alten Spiele komplett vergessen. Hoffe ich zumindest. Werden wir sehen.
Naja, ich glaube, also das wirst du auch nie komplett haben. Du wirst ja auch immer viele Leute haben, die dann einfach in ihrer Kindheit deswegen vielleicht zu Pokémon gekommen sind und so und dann irgendwann halt diese typische Story, oh, ich bin Fan, dann bin ich Entwickler geworden und so ein Scheiß. Mhm. Ist halt die Frage, wie oft sowas dann immer noch ja auch gehört wird oder wie oft man dann sagt, okay, nee, wir wissen, dass wir damit so und so viel Geld machen, deswegen müssen wir jetzt, keine Ahnung, Pokémon Go 2 machen.
Zum Beispiel. Das ist ja auch so ein Ding, was ich dazu dann aber auch sagen muss, gerade in Bezug auf Pokémon Go. Mit diesen ganzen Apps, man hat auch immer das Gefühl, es ist ja auch so viel durch die Apps abgedeckt mittlerweile an Entwicklungszeit und Entwicklungskosten, so alles ein Territorium, was mich halt nicht so interessiert, aber was mich halt voll abfuckt. Das war auch bei Mario Kart damals so. Mittlerweile Mario Kart Tour zählt für Nintendo, glaube ich, zur Main-Reihe der Mario Kart-Spiele. Und wenn du dann dir irgendwie die Release-Liste anguckst, liest es sich halt auch besser, wenn du siehst, ey, Mario Kart 8 erschien 2013 oder 14, Mario Kart 8 Deluxe erschien 2017 und Mario Kart Tour erschien 2019 und dann kam noch dieser komische Ableger mit diesen Autos, die selber in deiner Wohnung rumgefahren sind. Und dann plötzlich hast du doch nicht mehr das Gefühl, dass nur alle 10 Jahre Mario Kart erscheint. Aber für mich zählt Mario Kart Tour nicht dazu. So. Aber ja, es ist halt nun mal so, dass mittlerweile auch Entwicklungszeit in so welche Sachen investiert wird und dadurch natürlich auch weniger für die Konsolen übrig bleibt im Vergleich.
Jetzt auch eine Sache, ne? Vielleicht besteht ja sogar die Gefahr, dass irgendwann Nintendo sagt, okay, scheiß auf die Konsole, jeder hat ein Telefon. Vor allen Dingen, weil es halt auch der japanische oder der asiatische Markt so sehr wichtig ist. Und gerade da ist das ja so ein Riesenthema. Das wäre halt auch nochmal ein ganz anderer Moment.
Das wäre crazy. Aber deswegen bin ich auch echt froh drum, wie erfolgreich die Switch war. Weil da konnte man sich echt Sorgen machen nach der Wii U. Teilweise, okay, wir haben die krassen IPs, aber müssen wir selber Konsolen machen? Machen wir den Sega-Weg so? Aber mit der Switch, die sind so krank erfolgreich. Eins der erfolgreichsten Unternehmen im asiatischen Raum. Da haben sie sich auf jeden Fall jetzt noch mal gut gesaved für ein paar Jahre. Die könnten jetzt wahrscheinlich auch im Vergleich noch mal ein bisschen reinscheißen.
Trotzdem sag das nicht zu laut, die machen das.
Ja, ich hoffe mal nicht, bin aber auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Wir hoffen auf weitere Livestreams und Ankündigungen und halten euch natürlich immer auf dem Laufenden, wenn es da Neues zu berichten gibt. Und seien es nur Gerüchte. Im besten Fall natürlich aber was Handfestes.
Ja.
Das war's so
von nämlich handfesten Journalismus.
Absolut, absolut. Immer punktaktuell am Start. ist zumindest die Hoffnung, so halb.
Ja. Und ist immer voll konzentriert. Also ist doch nicht so, dass man nebenbei was macht oder so.
Niemals. Würde niemals passieren. Nee, aber das war's so von uns. So als kleines Update. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal ja schon über Final Fantasy ein bisschen aktiver quatschen. Und ansonsten geht's eher wieder Richtung Patch-Nutz oder eine ganz bestimmte Folge, beziehungsweise ein ganz bestimmtes Thema als Folge, was wir dann begutachten werden, worüber wir ein bisschen quatschen können. Haben wir auch ein bisschen was in den Tat. Ich bin selber gespannt, was als nächstes kommt. Ihr hoffentlich auch. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Game Over. Haut rein und ciao.
Tschüss.